Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Wer schafft es eigentlich ins Theater? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast zum Magazin Die Deutsche Bühne. In jedem Heft gibt es einen Themenfokus, den wir hier noch einmal vertiefen oder ergänzen wollen. Und ich muss sagen, auf dieses Thema freue ich mich besonders. Also ich freue mich auf jeden Podcast, weil ich einfach gerne über Theater rede. Aber dieses Thema liegt mir besonders am Herzen. Inklusion. Das ist ein komplexes Thema. Es geht um die Frage, wie das Theater für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Behinderungen zugänglich sein kann. Menschen im Rollstuhl mit Seh- oder Höreinschränkungen, Lernbehinderungen oder Tourette. Ein weites Feld. Wie unsere Redaktion das bearbeitet hat, möchte ich jetzt mit der Chefredakteurin Ulrike Kolter besprechen, die den Schwerpunkt zusammen mit Andreas Valentin umgesetzt hat. Hallo Ulrike.
Hallo Thilo.
Ihr beackert dieses Themenfeld nicht zum ersten Mal. 2021 gab es schon einmal einen Schwerpunkt zum Thema Inklusion. Warum habt ihr gesagt, da müssen wir noch einmal drauf schauen?
Tja, es gibt Themen, die müssten wir eigentlich mindestens einmal im Jahr vertiefen, weil sich da so viel tut auf den Bühnen und auch hinter den Bühnen. Ja, zum Beispiel KI oder Nachhaltigkeit oder feministische Überschreibungen von Stücken. Apropos, kleiner Werbeeinschub, im nächsten Heft gibt es einen Schwerpunkt zu Feminismus. Das nur am Rand. Und dazu gehört auch Inklusion. Ja, warum ausgerechnet jetzt nochmal die Fortsetzung? Ich habe in der Vorbereitung dieses Heftes nochmal das letzte Inklusionsheft vom Oktober 2021 gelesen. Also vor 3,5 Jahren ist das erschienen. Und da ist mir klar geworden, dass sich da in gewisser Weise ein Kreis schließt. 2021 war schon ein besonderes Jahr in der öffentlichen Wahrnehmung auch von KünstlerInnen mit Behinderung, was Preise angeht. Das war schon vorher nicht so. Zum Beispiel hat Claire Cunningham, eine Tänzerin und Choreografin, die an Krücken selber tanzt und auch mit Krücken arbeitet, die hat einen Deutschen Tanzpreis bekommen, was ja einer der renommiertesten Preise in der Tanzszene ist in Deutschland. Oder auch die Lucy Wilke, eine körperlich beeinträchtigte Schauspielerin im Rollstuhl, die an den Münchner Kammerspielen fest ist, die ist zum Theatertreffen nominiert worden. Also das war schon was Besonderes. Und ja, auf der Gesetzesebene ist ja auch bekannt, ist in dem Jahr verabschiedet worden das so wunderbar klingende Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Also kurzerhand eine EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit. Und die tritt eben jetzt in Kraft in den nächsten 3 Monaten, also Ende Juni 2025. Also das ist sozusagen der juristische Rahmen, schließt sich da jetzt auch so ein bisschen. Das ist nur die eine Seite, also Gesetzesvorgaben, wie die dann an den Häusern umgesetzt werden, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Der zweite Bogen schließt sich mit einem Theaterfestival, was wir damals auch im Heft hatten, nämlich Turbo vom Leipziger Theater der Jungen Welt. Das fand damals Corona-bedingt nur digital statt. Zum ersten Mal war das also sozusagen ein inklusives Festival im Kinder- und Jugendtheater. Und diese Fortsetzung hat jetzt unsere Autorin Caroline Berg besucht und beschreibt in ihrem Festivalbericht da ganz toll eigentlich so alle Facetten von Inklusion am Theater, die sich so gezeigt haben in diesem Festival. Also das eine natürlich die künstlerische Seite, die Gastspiele, die man einlädt, und das andere aber auch diese ganzen kleinen organisatorischen Bausteine, ne? Also jetzt angefangen von Übertiteln oder Audiodeskription, aber auch so kleine Details, wie dass es einen Rückzugsraum gibt für Menschen, denen es vielleicht zu viel wird, oder dass man sich abholen lassen kann an der Haltestelle, an der Straßenbahnhaltestelle, wenn man den Weg zum Theater vielleicht alleine nicht schaffen würde, weil man eine Beeinträchtigung hat. Also ja, da hat sich das alles ganz gut an so einem kleinen Mikrokosmos-Festival beschreiben lassen. Und ja, nicht zuletzt haben wir auch einige künstlerische Produktionen gesehen, die wirklich beeindruckend waren. Vor allem der Clef Bauer, mein Kollege, hat da an den Münchner Kammerspielen zuletzt 2 Produktionen gesehen, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt müssen wir mal gucken, was machen denn da die anderen Häuser auch, wie ist der Stand?
Ich beobachte, dass die Frage von Teilhabe seit einigen Jahren viel ernster genommen wird, also nicht nur so mal nebenbei, sondern als ich noch zur Schule ging, war ein Außenaufzug an meinem Stadttheater eine riesige Maßnahme und wow, jetzt sind wir hier richtig barrierefrei und inzwischen wird ja auf viele Bedürfnisse eingegangen. Ich habe das anfangs ja schon erwähnt. Welche Veränderungen habt ihr denn in den vergangenen Jahren beobachtet, wie sich das so entwickelt?
Ja, das ist natürlich ein großes Feld, was du ansprichst, Aufzüge, so das Klassikerbeispiel, ist tatsächlich nach wie vor die schwierigste Aufgabe für viele Häuser, weil bauliche Veränderungen, Stichwort Denkmalschutz, Stichwort Kosten, die größten Brocken sind.
Ja, bei uns war der, muss ich nur ganz kurz erwähnen, der Aufzug wurde dann außen dran gebaut, so als Glaskasten, damit es quasi das Gebäude selbst unbeeinträchtigt bleibt. Wollte ich nur noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber ergänzen.
Genau, und das geht eben nicht an allen Häusern, ne? So einfach mal draußen noch einen Kasten ranbauen. Aber wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die man eben vielleicht leichter oder auch sukzessive im Kleinen ändern kann, hat sich da schon einiges getan, vor allem eben in den Angeboten fürs Publikum. Zum Beispiel Audiodeskription, wo das Schauspiel Leipzig, wirst du gut kennen, unter Enrico Lübbe ja seit über 10 Jahren totaler Vorreiter ist und da Pionierarbeit quasi geleistet hat, kann man glaube ich schon so sagen. Ja, bis hin zu Gebärdensprachdolmetschern, die live eingesetzt werden oder auch, findet man auch immer öfter in den Spielplänen, sogenannte Relaxed Performances, also Aufführungen, die in einer entspannteren Atmosphäre stattfinden, also wo die ganzen Theateretiketten nicht so streng eingehalten werden müssen, stillsitzen, leise sein, nicht rausgehen. Wo es eben darum geht, auch Menschen mit einer Angststörung oder einem Autismus oder so auch einzuladen, sich da wohlzufühlen. Und was bestimmt jeder auch schon mal gesehen hat, ziemlich verbreitet, ist das mittlerweile auf den Webseiten von Theatern, die Ankündigungen, also sogenannte Triggerwarnungen, dass man sensorische Reize schon auf der Webseite kommuniziert im Vorfeld bei den Stücken. Also ob es jetzt laute Musik ist oder grelles Licht oder Stroboskopeffekte oder so. Das ist eigentlich eine kleine Mühe und eine Frage von Kommunikation, wo man im Vorfeld schon viel machen kann. Und dann nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, wie weit sind die Häuser? Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit einem jungen Mann von der Agentur Hörmal, Florian Eib. Die machen alle möglichen Angebote, um Häuser barrierefreier zu gestalten, vor allem eben auch Audiodeskription für Theater. Und der hat das so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, naja, ich arbeite jetzt mit Häusern, die fangen gerade an, also die machen die erste Audiodeskription für ein Stück und dann gibt es Häuser, die haben seit 10 Jahren Erfahrung damit auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist so die Spannbreite, an der wir stehen. Ne? Aber was spannend ist, was er auch erzählt hat, wie sich sozusagen die Denkweise an Häusern ändert, wenn so technische Systeme eingebaut werden, also dass tatsächlich auch dann die Technik oder ja alle Abteilungen am Haus anfangen, das mitzudenken und auch die Relevanz erkennen und ja, dass dann sozusagen das ganze Haus da mitzieht.
Ich finde es auch schön, dass du sagst, es ist so, für mich war es immer so, wie die Leute war es mit der Rampe, war dann alles erledigt und dass du jetzt sagst, naja, aber die Rampe ist ja eigentlich das Schwierigste, lass uns doch erstmal mit einer Anlage für Audiodeskription anfangen. Das ist ja eigentlich viel weniger invasiv aus baulicher Sicht gesprochen. Finde ich irgendwie einen schönen Ansatz, habe ich noch gar nicht so gesehen. Im aktuellen Heft geht es auch viel um Repräsentation, also um die Frage, wie Menschen mit Einschränkungen auf die Bühne kommen und nicht nur, wie sie in den Saal kommen. Warum war euch das wichtiger als Thema dieses Mal, diesen Schwerpunkt zu setzen auf die Bühne, nicht hinter oder vor die Bühne?
Ja, auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne. Meiner Erfahrung nach kann man das am Ende gar nicht so richtig komplett trennen, weil mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung auf der Bühne am Ende ja immer auch bedeutet, dass sich solche Menschen dann auch eher angesprochen und repräsentiert fühlen und daran teilnehmen wollen. Und kleines Beispiel, ich habe vor gut einem Jahr in Mainz eine Produktion gesehen von einer fantastischen Kinderoper von Richard Iris, Peter Pan. Und die Elfe Tinkerbell, ja eine der wichtigen Figuren im Stück, wurde von einer gehörlosen Darstellerin gespielt, also eine stumme Rolle, die nur über instrumental quasi dargestellt wurde. Und an der Bühnenseite wurde auch die komplette Produktion von einer Gebärdendolmetscherin begleitet. Und das hat dann im Nachhinein auch eine große gehörlose Community in der Stadt angesprochen und ins Theater geholt. Ähnliche Effekte habe ich jetzt in Münster erlebt, vor kurzem bei einer Kinderoper Psasia und das Reich jenseits des Meeres von Gordon Campe, eine Uraufführung. Und da gab es eben auch das erste Mal zu einer Premiere live einen Gebärdendolmetscher an der Seite, oder besser gesagt zwei, die sich abgewechselt haben, weil das ja doch recht anstrengend und herausfordernd auch ist. Nebenbei bemerkt auch sehr kostenintensiv für die Theater. Da war das auch zu beobachten und genau, insofern denke ich, solche Repräsentation ist immer auch eine Wechselwirkung. Und um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen mit dem aktuellen Heft, wie kommen Menschen mit Einschränkungen auf die Bühne? Da landen wir oft wieder beim Thema Ausbildung. Du wirst ja nachher auch noch mit Andreas sprechen. Der hat für den Schwerpunkt ja das Studio U in Wuppertal besucht, was eine ganz besondere Form ist, weil eben Ausbildung universitär leider immer noch nicht so richtig funktioniert. Ich habe da vor 3,5 Jahren, wie gesagt, für dieses erste Heft Inklusion von uns mit der Susanne Rode-Breimann gesprochen. Die war damals Rektorin an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Und die hat wirklich erzählt, in dem Jahr gab es noch keine einzige Immatrikulation von behinderten Studierenden an den staatlichen Schauspielhochschulen, weil einfach schon die Aufnahmeprüfung überhaupt nicht barrierefrei war und sein konnte. Und jetzt haben wir 2025 und so richtig viel weiter sind wir anscheinend noch nicht. Ich habe den Max Freitag porträtiert, mit dem wirst du auch noch sprechen hier im Rahmen dieses Podcasts, Schauspieler am Theater Tiqua in Berlin. Und habe im Zuge dieses Porträts auch mit seinem Professor gesprochen, Enrico Stolzenburg von der Universität der Künste in Berlin. Und der hat berichtet, dass Max quasi bei ihm in der Schauspielklasse ist, aber eben nicht als Student und auch nicht immatrikuliert ist, sondern im Rahmen eines Praktikums. Also er hat einen Status eines Meisterschülers, aber kann de facto strukturell noch nicht wirklich als Student eingeschrieben sein. Und das ist echt, wo ich denke, puh, da malen die Mühlen sehr langsam, solche Strukturen zu verändern. Ne? Obwohl er sagt, Enrico Stolzenburg sagt, naja, eigentlich die einzige Bedingung, um bei uns aufgenommen zu werden, ist eine große künstlerische Begabung. Ne? Und wenn man da hinkommt, dass das allein zählt und nicht die Strukturen, dann wäre viel gewonnen, ja.
Aber da muss ich ja dann auch im Kopf erstmal eine Menge ändern, das kommt ja dann schon auch oft durch. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz, ganz wichtig, auf diese Bühnenseite zu schauen, auch wenn du sagst, man kann das nicht immer so gut trennen. Aber das habe ich auch schon oft gehört in den Recherchen. Wenn Menschen mit Behinderung in der Institution unterwegs sind, also egal welche Einschränkungen das sind, merkt man einfach, dass bei allen so ein Umdenken stattfindet. Man denkt, ach, so ist das und so ist das und darauf muss man achten. Die nehmen das dann einfach viel mehr wahr. Deswegen finde ich das durchaus wichtig. Muss man beide Seiten betrachten. Das stimmt schon. Das eine bedingt das andere. Umso wichtiger ist es, dass da was passiert. Vielen Dank erstmal für den Einblick.
Dank dir, Thilo.
Für den Schwerpunkt hat sich Ulrike Kolter auch mit dem Berliner Schauspieler Max Edgar Freitag getroffen und ist immer noch begeistert von diesem Künstler. Seit 2011 spielt er im Ensemble des inklusiven Theaters Tiqua in Berlin und auch ich darf jetzt mit ihm über seine Theatererlebnisse sprechen. Hallo, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo.
Hi, ich bin Max Freitag und ich freue mich, ja.
In unserem Heftschwerpunkt kann man im Porträt über dich lesen, wie die ersten Erfahrungen auf der Bühne waren, wie du alle Texte auswendig gelernt hast bei deinem ersten Stück, weil das einfach so lief sozusagen. Kannst du dich auch noch an deinem ersten Besuch im Theater als Zuschauer erinnern? Was hattest du damals für einen Eindruck vom Theater?
Also meine ersten Eindrücke waren halt, das ist ja quasi generell eine Theaterwelt, eine ganz besondere Welt ist, eine generell, egal welches Theater, eine andere Welt ist. Wobei ich bei Tiqua schätze, dass sie halt sehr wenig Martinez machen, weil bei Martinez, finde ich, ist der Zauber der Nacht, den gibt's da nicht. Und da wir ja meistens so 20 Uhr anfangen, finde ich, dass generell diese Abenden immer sehr besonders, sei es als Performer auf der Bühne oder im Publikum. Generell die Theaterwelt hat mich ja schon immer sehr verzaubert in verschiedenen Dingen. Diese, sagen wir es mal so, ich will nicht sagen Theaterblase, mittlerweile leider ist das ja eine, früher war das gang und gäbe. Das ist eine ganz besondere, unbeschwerliche, aber natürlich hinter den Kulissen ist es auch sehr schwere Arbeit natürlich. Früher war das so, dass ich halt mir ein Stück angesehen habe und gedacht, oh, schön, mich verzaubern lassen. Mittlerweile selbst als Künstler sehe ich, okay, was für eine harte Arbeit auch hinter den Schauspieler steckt, hinter jeder einzelnen Aktion. Und da sieht man das quasi mit anderen Augen. Ich kann das so vergleichen wie eine Libelle, die mit ihren Facettenaugen auf einmal verschiedene Bilder hat, anstatt jetzt der normale Mensch, der nur zwei Augen hat, sozusagen, sehe ich das. Und wenn ich dann das sehe, dann kommen schon sehr viele Gedanken, allein wenn ich sehe, wie das Publikum eingerichtet ist. Und am Anfang hatte ich das halt nicht. Am Anfang zu Tiqua kam, ist ja noch alles neu. Und da ich ja für neue Sachen früher eine große Schwierigkeit hatte, hatte ich dann erstmal versucht, einfach nur da dabei zu sein. und habe noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Und sehr viel Stress, der dann aber nach und nach abgebaut wird. So kann ich das denn, weißt du? Es ist schwierig zu erklären. Es ist so wie, ja, man kommt rein und sieht diese neue Welt vor sich. Man sieht die Leute und so und denkt sich, okay, mit denen werde ich vielleicht zusammenarbeiten oder auch nicht. Also es war sehr aufregend.
Ich habe mich das auch so ein bisschen gefragt, wie sich auch das Publikum in deinen Augen so entwickelt hat, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich Theater inzwischen ja mehr darum bemühen, dass das Publikum vielfältiger wird und alle einlädt und nicht nur, sag ich mal, Leute mit Hochschulabschluss. Genau, wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich muss zugeben, das Publikum, finde ich, hat sich im Durchschnitt, bei uns zumindest, irgendwie nicht sonderlich geändert, was ich schade finde. Also wir haben unsere Standardleute, die wirklich immer kommen. Ab und zu kommen auch mal von den Schauspielern, die jetzt von außerhalb kommen, auch die Freunde und so und Familie natürlich, Familie und Freunde und Dings. Es kommen natürlich ab und zu natürlich ein paar Leute, die nicht dazugehören. Also natürlich gehören alle dazu. Ich meine, die jetzt von außerhalb kommen, ist aber eher quasi vielleicht, also so wie ich es gesehen habe. Es kann ja auch mal passieren, dass eine Person von der Politik kommt sozusagen. Aber das sind immer einzelne Leute. Ich gehe mal davon aus, du sagst ja als die Allgemeinmenge. Wenn wir zum Beispiel mit der UdK zu tun haben, kommen natürlich auch UdK-Studenten. Das ist ja dann aber das Gefühl, dass so Leute durch Werbung, einfach nur so, ohne dass wir da was viel gemacht haben, kommen. Das Gefühl habe ich jetzt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Theater Tiqua eine Perle ist, aber gefangen in einer Muschel irgendwo am Meeresgrund und noch kaum einer weiß von der Existenz. So habe ich das Gefühl. Kann auch sein, dass ich das falsch interpretiere. Mittlerweile kann es sein, dass es sich schon ein bisschen gebessert hat, was aber auch wieder auf unserer Außenarbeit liegt, sozusagen. Also quasi wie, und deswegen setze ich mich auch gerne als Schauspieler ein und versuche so viel wie möglich auch außerhalb, dass wir gesehen werden, sozusagen. Dieses gesehen werden, das ist immer das Hauptproblem. Aber ich glaube, das hat jedes Theater. Das ist nicht nur bei uns jetzt kein Sonderfall.
Ja, ich glaube, das Deutsche Theater Berlin, das wird schon sehr viel gesehen. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. In den vergangenen Monaten wurde die Theaterszene in Berlin, wo du auch lebst, ja schwer erschüttert. Kürzungen, Schließungen, das droht alles. Du hast dich da auch schon sehr deutlich dagegen ausgesprochen, in einer Ansprache ans Publikum beim Applaus nach einer Vorstellung. Auch mit der Arbeit auf der Bühne willst du ein Zeichen setzen für Sichtbarkeit und Inklusion, wenn ich das so simpel auf den Punkt bringen darf. Welche Bedeutung hat denn Theater in deinen Augen?
Theater ist eigentlich auch eine Plattform, wo halt Leute inklusiv zusammenarbeiten und wo jetzt keine gesellschaftliche Stände nicht so wichtig eine Rolle spielen und mehr quasi es geht mehr um die Talente, was die einzelne Person hat. Und mit Theater kann man den Leuten zeigen, erstens, dass wir diese Talente haben, die Leute quasi überraschen zu sagen, ja, wir haben das auch, wir können das, quasi weil wir ja immer gerne unterschätzt werden. Aber generell, wenn du es allgemein nimmst, das Theater ist das schon eine Form, die gab es schon in der Antike und früher, ist eine Form der Unterhaltung, ist auch eine Form mit Satire, mit allem Möglichen, um das Volk nicht nur zum Unterhalten, sondern auch zum Denken zu bringen und quasi einfach nur einen schönen Abend zu haben. Es ist eine Form, wo man einen schönen Abend, es ist Kultur, es ist wichtig. Und das für mich persönlich das ist das Wichtigste, ich kann sein, wer ich will. Ich kann auf der Bühne quasi wie eine Art Delegator einsetzen, der für mich spielt und der quasi auch unverletzlich ist, ist ja diese, weil es ja nicht meine Figur, weil es ja meine, und das ist dann das Interessante daran, ich kann quasi das sein, was ich schon immer wollte im Inneren, aber natürlich durch die Gesellschaft, gerade für uns, und das ist für mich ein sehr wichtiges, und auch natürlich, um neue Leute kennenzulernen, und das ist generell für mich denn meine Welt sozusagen.
Also ist eine Bühne für dich auch eine Möglichkeit, mal Sachen auszuleben und auch so ein Gefühl von Verbundenheit zu spüren.
Die Bühne und ich, wir sind quasi schon ein Körper sozusagen. Quasi die Bühne, das sind meine Beine, die wurden dann nachträglich hinzugefügt. Und so ist das bei mir. Jeder hat quasi sein Steckenpferd und jeder sollte das machen, was ihm Spaß macht. Ich habe halt Glück, dass durch Tiqua ich diesen Rahmen bekommen habe, wo normalerweise halt quasi meistens nicht schaffen. Die meisten kennen es ja nicht mal. Also sie schaffen es nicht, ihren Traum zu verwirklichen, sei es dann irgendwas anderes, und es ist dann halt schwierig. Für mich ist es halt wichtig, das, was man mag, zwar auszuleben, aber auch auf die anderen zu achten, weil die haben auch ihre Wünsche und Dings, und das ist TIQUA, dieses Zusammenhalt, dieses aufeinander achten und so. Und das sehe ich eigentlich, muss ich zugeben, ich bin ja auch in anderen Theatern, war ich auch hier und dazu Gast, nicht so vielen Theatern. Das ist quasi unser wir haben ja diese goldene Gießkanne bekommen. Bestes quasi, das ist schon lange her, bestes harmonisches Ensemble und so. Und ich muss sagen, dieses Harmonische brauche ich, weil ohne dieses Harmonische Mobbing und sowas ist halt schwer. Das ist,
ich finde das auch, das Schöne, ich komme leider so gut wie nie nach Berlin, deswegen beobachte ich das nur aus der Entfernung, aber dass die Arbeit, die ihr an eurem Haus, an eurem Theater leistet, ja irgendwie auch super Beispiel für alle anderen Theater wäre, dass das irgendwie wie so ein Traum davon wäre, wie man überhaupt am Theater arbeitet. Siehst du das auch so?
Sagen wir es mal so, unsere Art der Zusammenarbeit, wie wir miteinander kooperieren, und das ist schon eine besondere Art, die notwendig ist im Rahmen für das, wie wir sind und alles und die ganze Struktur, damit das überhaupt funktioniert, ist diese Grundlage der Zusammenarbeit notwendig, was für andere natürlich, andere Theatern, wo es halt mehr um Geschwindigkeit und Leistung einer anderen Art geht, natürlich mitunter auch hinten reinfällt sozusagen. Das ist quasi ein gutes Beispiel für uns. Für andere natürlich, das ist ja klar, Zwischenmenschlichkeit, positiv ist immer gut. Auf der anderen Seite würde jetzt, sagen wir mal, einer von einem anderen Theater sagen, ja, das ist schön und gut, das Wichtigste ist aber, dass die schnell Dings und sagt, dass wir Geld rein und so. Dann ist auch wieder diese Form, in der wir alle leben, ist halt eine sehr schnelllebige, sehr schnell. Und viele Menschen gehen da leider, kommen da nicht gut mit. Und wir haben auch viele Leute, die uns helfen, halt auch mitzukommen auf unserem Tempo. Da kann man auch was Schönes erleben. Es gibt halt Blumen, die sehr schnell wachsen, auch bei Regen und so. Und die sind auch schön. Es gibt aber auch wunderschöne Blumen, die sehr lange brauchen und schnell eingehen, wenn man einen Fehler macht. Aber die sind auch schön. Und dann gibt es halt auch den Kaktus, der wenig Wasser braucht und viel. Und jede Blume ist verschieden. Und ich finde, ein Garten mit vielen verschiedenen Blumen ist der schönste Garten von allen.
Du wirst ja demnächst auch im April, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch selbst Regie führen. Wie gehst du denn daran, dass du quasi das anderen auch ermöglichst? Das genauso das zu erleben, wie du es auch erlebst, wenn du Schauspieler bist auf der Bühne.
Ich bin jetzt nicht der, der jetzt den Trend gesettet hat. Wir haben zwei Kollegen, zwei geschätzte Kollegen, die haben den ersten Startschuss gemacht. Und ich bin jetzt derjenige, der quasi dadurch auch noch mal mitentwickelt, quasi jetzt als zweite Generation sozusagen. Ich bin ja bekannt dafür, eigentlich ganz schnell zu sein. Ich bin da erstmal einen Schritt zurück. Erstmal sich anhören, was die anderen zu sagen haben, was hilft. Und dann halt natürlich auch meinen Vorstellungen als Regisseur gerecht zu werden. Und aber auch dann eine gute Zusammenarbeit zu machen. Und wenn das gut schafft, ermöglichen wir ja automatisch hoffentlich, dass es dann weitergeht, das Projekt, dass auch andere gut. Und auch, aber dieses Ermutigen und meine Kollegen, dass sie auch mal Regie führen, zu sehen, das ist kein Teufelswerk. Das macht doch Spaß. Oder sich mal ausprobieren, neu erfinden. Es gibt auch welche, die sagen, nee, ist nichts für mich. Aber für die so uneinig sind und so, ich weiß ja selber noch nicht wieder. Wir haben ja noch nicht mal viel gemacht. Kann ja auch sein, weiß nicht. Und deswegen kann ich da, möchte ich dazu auch noch nicht so viel darüber erzählen.
In dem aktuellen Stück Playboys geht es einmal ganz kurz um den Tod, habe ich gelesen. Und auch in diesem Stück, in dem du Regie führen wirst, geht es auch um den Tod, wenn ich das richtig gelesen habe. Warum beschäftigt dich der Tod so sehr als Figur?
Der Tod als Figur ist eine ganz, ganz, ganz besondere Figur. Wenn man jetzt das ganze, diese ganze Angst vorm Sterben nur mal wegnimmt und die Figur wirklich personifiziert, den Tod, signifiziert er eigentlich einen Mann oder eine Frau, die arbeitet und halt den Job, die Person macht. Er muss arbeiten, es geht nicht anders, das ist ja klar. Und wird dafür gehasst für diese wichtige Arbeit, ist ja klar. Weil er nimmt ja die Leute sozusagen quasi, wenn die Zeit gekommen ist. Und es gibt viele Leute, die arbeiten, arbeiten, arbeiten und dafür werden die Leute gehasst, weil sie halt arbeiten. Und das machen, was sie machen sozusagen, obwohl es halt gewisse Beispiele kann ich jetzt nicht nennen, aber sowas wie so gewisse Anwälte oder und sowas. Oder andere Leute sozusagen, die halt bei uns in Teak, weiß nicht, ob man das jetzt bei uns in Teak vergleichen kann. Jetzt kann man auch sagen, ja, warum gehen die nicht richtig arbeiten, warum verdienen die nicht richtig Geld und sozusagen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, man tut etwas Gutes, wird dafür aber auch gehasst. Und eine zweite Sache halt, der Tod ist ja auch einer, der möchte ja auch integriert werden, weil quasi er findet ja nicht Anschluss sozial sozusagen. Weil ja quasi, wie gesagt, weil auch alle abgeschreckt werden. Aber wenn man unter der Kutte sieht, merkt man eigentlich sein sympathisches Grinsen. Weil Totenköpfe, Skelette grinsen immer. Wenn du genau den Schädel dir anguckst, der ist immer am Lächeln. Egal was passiert, egal wie scheiße es ihm geht oder wo er liegt. Und das hat mich so fasziniert, sozusagen so rein interpretiert zu sagen, ja, der kann dir auch mal in einer Bar begegnen und mit dir einen trinken sozusagen und über seine Geschichte erzählen und so. Und wir wollen ja quasi auch die positiven Aspekte des Todes zeigen. Und ich finde, wenn man über den Tod es schaffen kann, was Positives über ihn erzählt, kann man über alles was Positives sehen. Und da, jetzt sind wir wieder bei das Glas halb voll, das Glas halb leer. Es ist doch viel besser, wenn man die Welt positiv statt negativ betrachtet, egal in welchem Zusammenhang. Und da, ich finde, das geht so ein bisschen unten vor. Ich finde, heutzutage wird jeder gleich, alles was gerade im Internet, alles was, wenn du mit Internet mit jemandem chattest und du siehst keine Mimik, du siehst nur höchstens Emojis, wird immer das Negativste, was die Person sagen könnte, gedacht. Wenn die Person, sagen wir mal, sagst, du warst, als Beispiel, jemand sagt, ja, du warst heute nicht da, denkt man immer gleich eine Anklage. Dabei könnte die Person fragen, ja, wo warst du, so ganz nett. Und das ist halt das, was ich meine. Immer wird immer negativ gedacht. Und so gehen auch die Leute heutzutage miteinander um. Deswegen muss man auch immer so überfreundlich sein, was dazu führt, dass man nicht ehrlich ist, was dazu führt, dass es irgendwann ja nicht mehr gut gehen kann.
Das Plädoyer unterschreibe ich auf jeden Fall. Mehr Positivität, vor allem im Internet, aber auch auf der Welt. Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch. Als nächstes wollen wir ein bisschen mehr in den Publikumssaal schauen. Am Eduard von Winterstein Theater wird seit einigen Jahren viel angeboten, um alle Menschen ins Haus einzuladen. Audiodeskription, Gebärdensprache oder Relaxed Performances, also Aufführungen, die beispielsweise weniger laut sind und Menschen, die nicht so lange sitzen können, können auch mal kurz aufstehen, ohne dass sie dann schief angeschaut werden. Wie das alles organisiert wird, darüber will ich jetzt mit Moritz Gock sprechen, geschäftsführender Theaterintendant in Annaberg-Buchholz. Hallo.
Hallo, freue mich, Sie zu hören.
Sie haben bestimmt so eine Vision davon, von einem voll inklusiven Theater, wie das aussehen würde. Wenn Sie dann schauen, was Sie jetzt aktuell schon machen, wie viel Prozent von Ihrem Ideal haben Sie da jetzt schon erreicht?
Ja, das ist in Prozenten schwer auszudrücken, aber natürlich ist es ein weiter Weg und wir haben diesen Weg aus meiner Sicht erst begonnen, aber den mit voller Kraft. Es ist uns einfach ein Anliegen, neben der Unterhaltung wirklich die menschlichen Werte wie Toleranz und Humanismus und Menschlichkeit zu vertreten. Und da spielt die Inklusion natürlich sehr hinein. Wir haben, und die Diversität auch. Wir haben kurz nach meinem Amtsantritt die Charta der Vielfalt unterschrieben. Und wir haben im Jahr 22 eine Prozessbegleitung Inklusion bekommen, gratis übrigens. Das war eine tolle Sache von der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich des Landesverbands Soziokultur in Sachsen. Das war eine tolle Sache, weil da haben uns Fachleute beraten, was wir alles tun müssen, um inklusiver zu werden. Das beschäftigt uns wirklich sehr. Wir hatten auch eine künstlerische Betriebsdirektorin, Maike Limprecht, der das von jeher ein großes Anliegen war. Und die hat es geschafft, schon vor meiner Zeit für Audiodeskription hier zu sorgen. Das ist wirklich eine große Sache, dass wir als kleines Theater das schon so früh hatten, also bevor ich kam schon. Gemeinsam haben wir dann versucht, diesen Weg fortzusetzen und diese Prozessbegleitung Inklusion hat einmal alles das aufgezeigt, was noch nicht inklusiv ist und was verbessert werden muss. Das Problem bei unserem Haus ist halt, dass es bautechnisch gesehen sehr viele Treppen hat. Es ist ja eine Gebirgsstadt Annaberg und das Theater liegt an einer Straße, die bergauf geht. Das heißt, selbst wenn Sie ins Theater kommen schon und aus dem Auto aussteigen, ist das schon mal nicht inklusiv. Es ist eine Straße, die, wie gesagt, eine abschüssige Straße.
Es hat auch Kopfsteinpflaster, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
Genau, so in der Art, genau. Also so große Platten. Dazwischen nur Kopfsteinpflaster, die sich abwechseln mit großen Platten. Also es sind überall so kleine Stufen. Und ins Theater führen dann schon mal drei große Stufen hinauf und das setzt sich im Haus fort. Also um da wirklich baulich was zu machen, bräuchten wir sehr viel Geld und das wird noch dauern in diesen Zeiten, wo wir eigentlich alle ums Überleben kämpfen. Finanziell gesehen können wir viele Dinge noch nicht machen, die wir, sobald die finanziellen Mittel da sind oder sein werden, irgendwann hoffentlich angehen werden. Aber wir haben versucht, anderes zu machen. Also wir haben auf der Homepage zum Beispiel gesorgt, dass die Barriere freier wird. Wir haben da leichte Sprache eingeführt in den Texten, also bei den Stückbeschreibungen. Und dann haben wir eben, was Sie schon erwähnt haben, das Format der Relaxed Performance eingeführt. Das war auch ein Tipp der Servicestelle Inklusion und das haben wir begeistert aufgenommen. Und das wird sehr gut angenommen, gerade von Menschen im autistischen Spektrum oder mit Tourette-Syndrom, mit Lernschwierigkeiten oder chronischen Schmerzen. Also Leute, die nicht unbedingt still sitzen können und diese überkommenen Konventionen einfach, ja, für die diese Konventionen problematisch sind. Also deshalb sind die Türen offen bei der Relaxed Performance, die Saaltüren bleiben offen. Das Licht wird nicht ganz gelöscht. Sollte es in den Inszenierungen große Reize geben, werden die niederschwelliger gestaltet. Es gibt einen Rückzugsraum, wo man während der Vorstellung rein und raus gehen kann. Also es muss niemand dieses, es ist ja auch, muss man ehrlich sagen, im Konzertsektor oft ein großes Problem. Da sind die Konventionen so streng, dass nicht mal zwischen den Sätzen geklatscht werden darf. Also wenn da aus Begeisterung geklatscht wird, weil es nicht üblich ist und die Bürgerlichkeit das nicht schätzt, wird dann niedergezischt. Und also man muss sich quasi unter Anführungszeichen benehmen können im Theater und im Konzert und genau das wollen wir nicht. Also wir wollen inklusiv sein für alle Menschen, die es genießen und denen es eine Bereicherung bringt, unser Angebot anzunehmen.
Vor Jahren hatte ich mal so eine Geschichte gelesen von einem Jungen, der war auch, glaube ich, neurodivers, der ist gerne ins Konzert gegangen. So klassische Musik hat er richtig geliebt, aber der ist dabei immer aufgestanden und hat rumgetanzt. Und das haben die Leute drumherum einfach nicht gemocht und haben versucht, den richtig loszuwerden. Aber das ist auch ein paar Jahre her. Ich hoffe, das ist inzwischen besser geworden.
So was ist erschreckend. Die Intoleranz ist grässlich und die Kunst solle dafür da sein, Barrieren abzubauen und solle die Menschen zusammenbringen. Es ist ja ein Gemeinschaftserlebnis, ein gemeinsames Erleben und das ist ja auch das Tolle im Theater, dass gemeinsam gefühlt wird. Und es gehören die Menschen einfach in ihrer Eigenheit geschätzt und respektiert. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn Theater dann ausschließt, weil man sich so benehmen muss. Nein, niemand muss sich so benehmen, man muss es nur genießen.
Da war jetzt vieles dabei, dann gehe ich gleich nochmal drauf ein, damit das hier kein Monolog wird. Ich habe meinen Text geschrieben zum Thema Inklusion und habe auch erstmal gesagt, ja, also wenn ich ins Theater gehe, dann steige ich aus der Straßenbahn und dann gehe ich da über Kopfsteinpflaster und dann gehe ich da die Treppen hoch. Auch im flachen Leipzig gibt es Treppenstufen im Theater, also das ist keine Spezialität im Erzgebirge. Für mich ist das immer alles gar kein Problem. Ich bin jetzt zwar auch nicht hundertprozentig gesund, aber ich habe jetzt keine richtigen Einschränkungen, mit denen ich kämpfen müsste. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, es ist ähnlich. Wann ist Ihnen denn zum ersten Mal bewusst geworden, Moment mal, Theater, schöner Gemeinschaftsort, aber da kommen ja ganz viele Leute gar nicht rein. Wann ist Ihnen dieses Thema Inklusion am Theater das erste Mal so richtig bewusst geworden?
Das ist eine schwere Frage, das ist schon sehr lang her. Also als ich mit meiner Großmutter schon als Kind in die Oper gegangen bin und die dann Gehprobleme hatte und einfach auch die Oper in Graz, wo ich viel gegangen bin, war für sie schwierig dann auch zu erreichen, also mit ihrer Behinderung. Und es wäre eigentlich gut, Treppenlifte zu haben, aber das kostet halt wahnsinnig viel Geld, ne, für die älteren Herrschaften. Und man darf nie vergessen, sage ich immer, selbst ein Mensch, der sozusagen keine Beeinträchtigung hat, das stimmt ja gar nicht, 30% circa unseres Lebens haben wir Beeinträchtigung, als ganz junger, als alter und so weiter. Also jeden trifft es irgendwann oder hat es getroffen, man kann sich nur nicht erinnern dran. Das betrifft uns alle.
Ja, absolut. Das hat mir auch mal dann jemand gesagt, ein Experte, mit dem ich da gesprochen hatte. Irgendwann habe ich vielleicht auch mal Gehprobleme. Ziemlich sicher wahrscheinlich sogar. Ja.
Was ja zwischendurch, ich meine, wenn man jetzt operiert wird und nicht gehen kann oder neue Hüfte kriegt oder solche Sachen, das kennen doch wirklich die meisten Menschen. Also.
Genau, wir haben jetzt schon viel besprochen, was bei Ihnen alles angeboten wird. Was bedeutet das denn fürs Haus organisatorisch? Und Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, auch finanziell. Wie entscheidet man sich da für eine spezielle Maßnahme? Okay, diese Spielzeit, setzen wir das hier mal durch. Und wie bindet man das dann auch in diese engen Abläufe am Theater ein? Also so Audiodeskription muss ja mitgeprobt werden. Da braucht man ja auch Zeit für.
Man muss es von vornherein eigentlich einplanen und als fixen Bestandteil des Spielplans ansehen. Also die Entscheidung, was man macht, fällt zuerst mal immer finanziell, um man sich leisten kann natürlich. Aber gerade so wie Audiodeskription und wo man in Kooperation mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband in Sachsen arbeitet oder Gebärdensprachdolmetschung, die wir jetzt auch eingeführt haben, über Förderungen, Aktion Mensch zum Beispiel, muss man halt sehen, dass man es ermöglichen kann. Und in dieser Hinsicht, wo die Beträge jetzt nicht so riesig sind, sage ich mal, gibt es dann auch einen Weg. Das haben wir geschafft, die Gebärdensprachdolmetschung. Es war aber auch lustig, es gibt dann immer Stimmen, die sagen, oh, wie wird das werden, stört das den unter Anführungsstrichen normalen Theaterbesucher, die Gebärdensprachdolmetscherinnen? Es stört überhaupt gar nicht. Es ist eine absolute Bereicherung und es ist schön, das zu sehen. Wir haben das im letzten Jahr auf den Greifensteinen das erste Mal gemacht, bei unserem Sommerfestspiel. Und jetzt auch im Haus und es funktioniert sehr gut in der Organisation. Aber weil Sie angesprochen haben, wie organisiert man es? Es beginnt bei der Einstellung der Mitarbeitenden. Und da haben wir seit meinem Amtsantritt daran gearbeitet, den Leuten, wie soll ich sagen, das Bedürfnis einzupflanzen, sich dafür einzusetzen. Weil am Anfang, wie ich kam, hörte man auch Stimmen zwischendurch, oh, das ist aber viel Arbeit, wir haben eh schon so viel zu tun und so weiter. Da muss man gleich dagegen steuern und es allen begreiflich machen, wie wichtig dieses Thema ist. Aber inzwischen steht das ganze Haus wirklich geschlossen dahinter, kann ich sagen, und setzt sich sehr dafür ein.
Ich finde das auch deswegen so schwierig. Ist jetzt eine Vermutung meinerseits, dass man natürlich gerade in so Theatern, die jetzt nicht so in großen Metropolen stattfinden, also in Dresden und Leipzig, ist das vielleicht leichter zu vermitteln, aber in Annaberg-Buchholz sagt man vielleicht, ja, hä, wie viele Menschen, die nicht richtig sehen oder nicht richtig hören können, kommen denn schon zu uns? Lohnt sich der Aufwand denn für die zwei Leute? Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil wenn sie nicht kommen, dann sieht man sie natürlich auch nicht, dann nimmt man sie auch nicht wahr. Ja, genau, aber das muss man ja dann trotzdem erstmal vermitteln. Das machen wir jetzt. Und selbst wenn es nur zwei Leute sind, die möchte man ja auch erreichen. Die haben es ja verdient.
Es lohnt sich für alle und es ist ganz wichtig. Und es gibt mehr, als man glaubt. Ne? Die trauen sich nur einfach oft nicht zu kommen. Und je mehr sich's rumspricht, dass wir ein inklusiver Ort sind, umso mehr Leute kommen auch. Und ich muss sagen, eins der tollsten Sachen, die wir hier hatten, war im März 24 haben wir ein Gastspiel der Forward Dance Company Leipzig gehabt. Es ist die erste Tanzkompanie in Sachsen, in der Tänzerinnen und Tänzer mit unterschiedlichen Körperlichkeiten unter professionellen Bedingungen zusammenarbeiten. Das war eine ganz tolle Sache. Die haben so eine Version von Schwanensee gemacht und die Veranstaltung war ausverkauft und das Interesse daran riesig. Das ist ein Punkt übrigens, der mich sehr beschäftigt. Ich würde sehr gerne auch im Ensemble inklusiver werden und beeinträchtigte KünstlerInnen hier engagieren. Das hat allerdings momentan nur bedingt Sinn, weil wir eben von den ganzen baulichen Gegebenheiten die Leute eher in Gefahr brächten, als dass wir sie sicher einsetzen könnten. Also das hoffe ich, dass sich das zukünftig ändert, wenn man dann einiges verändern kann. Baulich, aber das ist Zukunftsmusik, ne?
Was ich mich dann auch immer frage, ich sag mal, ich gucke so sehr oft durch die Spielpläne und sehe dann, ach, hier kommt was mit Audiodeskription, das ist aber schön. Oder hier gibt es eine Relax-Performance, das finde ich gut. Ich frage mich dann aber manchmal im Umkehrschluss, eigentlich gerade wenn es zum Thema Relax Performance geht, andersrum wäre doch eigentlich viel, viel schöner, wenn man jetzt sagen würde, okay, jede Aufführung, jede Vorstellung ist so, dass man sagen kann, es ist überhaupt kein Problem, wenn man nicht lange sitzen kann, dann steht man halt kurz auf und geht kurz raus oder hat diesen Rückzugsort. Und die Ausnahme wäre eigentlich zu sagen, okay, es gibt halt auch mal im Monat so eine Performance, wo man sagt, für Leute, die das richtig nervt, da bleiben alle mal sitzen. Also, dass man quasi das umdreht. Weiß nicht, wäre das für Sie auch?
Bin genau der Meinung, aber so weit sind wir leider noch nicht und wir müssen halt gucken, dass wir das Publikum auch nicht verlieren, aber die Akzeptanz im Publikum, da ist noch ein weiter Weg, aber nicht, ich meine nicht auf unser Theater beschränkt, sondern insgesamt aufs Theaterpublikum überall, eigentlich international. Die Toleranz, aber das ist ja auch vielleicht ein Zeichen in unserer Gesellschaft, die Toleranz ist viel zu wenig gegeben. Der Respekt voreinander ist zu wenig gegeben. Die Gesellschaft ist ja gerade eher rückschrittlich auch, was wieder diese ganzen Werte betrifft. Man muss da unglaublich dagegen steuern. Und das wäre das Ideal, dass die Gesellschaft toleranter wird und dann auch die Vorstellungen in der Einstellung zu den Leuten, die mit mir ins Theater gehen.
Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage. In unserem aktuellen Schwerpunkt haben wir auch mit der Theatervermittlerin Sarah Rasch gesprochen. Sie sagt unter anderem, Zitat, sobald es finanziell eng wird, fallen Inklusionsprojekte und Diversitätsprojekte als erstes weg. So nach dem Motto, solange Geld da ist, dann sagen alle, wie wichtig das ist, aber wenn kein Geld mehr da ist, dann ist es auf einmal nicht mehr wichtig. Wie nehmen Sie das im Erzgebirge wahr? Immerhin wackelt in Sachsen die Finanzierung der Theater und der Einfluss der Rechten, Stichwort AfD, der wächst ja. Also wie gehen Sie damit um?
Also ich muss ehrlich sagen, bei uns ist überhaupt kein Geld da eigentlich. Wir sind seit über 20 Jahren unterfinanziert, weil wir ja deshalb auch Haustarifverträge hatten mussten. Das heißt, unser Personal hat seit über 20 Jahren auf Gehalt verzichtet, damit wir in dieser Personalstärke überleben können. Also die finanziellen Mittel sind extrem eng. Und trotzdem schaffen wir es immer wieder, diese Angebote zu machen, aber eben mit Aktion Mensch und mit diesen Stiftungen zusammen. Also da gibt es schon auch Fördertöpfe, an die man sich wenden kann. Und solange es die gibt, können wir da gewisse Sachen machen. Aber wie gesagt, vieles kann man halt leider nicht noch realisieren, weil halt so wenig Geld da ist. Aber dass es bei uns ganz wegfällt, das ist undenkbar. Nein, das ist kein Problem. Und weil Sie nach extremistischen Richtungen in der Politik gefragt haben, das ist immer ganz eindeutig. Wir haben auf unserer Homepage ein Statement für Menschlichkeit und Demokratie veröffentlicht seit letztem Jahr. Das steht, wir bekennen uns zu diesen Werten und zitieren auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Die sagt, wir alle sind Menschen und das ist das Entscheidende. Es gibt kein christliches, kein muslimisches Blut, sondern nur menschliches Blut. Und respektiert euch und seid menschlich.
Aber da muss man sich ja dann schon auch aktiv behaupten, sag ich jetzt mal, weil ich sag mal, das Geld kommt aus dem Stadtrat teilweise.
Ja, nein, aber wir haben jetzt keine, das Theater wird Gott sei Dank nicht angefeindet in keiner Weise. Damit haben wir Gott sei Dank bisher keine Probleme. Also ich hoffe, es bleibt so.
Das hoffe ich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Nun sozusagen im dritten Schritt verbinden wir beides so ein bisschen, würde ich sagen. Für unseren Schwerpunkt hat Andreas Valentin das Studio in Wuppertal besucht, eine inklusive Schauspielausbildung. 5 Studienplätze für Menschen, die psychische, kognitive oder körperliche Einschränkungen haben. Das hat das Theater in Wuppertal auch vor Herausforderungen gestellt und darüber wollen wir nun sprechen. Hallo Andreas.
Hallo.
Wie üblich gehören zu so einer Ausbildung auch regelmäßige Auftritte, eigene Abende oder man wirkt an großen Inszenierungen mit. Was hast du da denn gesehen von diesem Studio? Wie wirken die angehenden SpielerInnen auf dich?
Natürlich unterschiedlich. Die sind alle vollgültig Ensemblemitglieder in Wuppertal. Also jeder Regisseur kann auf sie zugreifen. Manchmal aber steht auch eine spezielle Begabung im Mittelpunkt, wie bei Alina Blum als Kai in der Schneekönigin. Das war schauspielerisch schon etwas Besonderes, in einer Art, wie das nur ein behinderter Schauspieler leisten kann.
Ich finde es sehr schön, dass du das auch Begabung nennst. Das trifft es ja meist viel mehr. In deinem Text heißt es, dass ein eigenes Konzept für die Ausbildung entwickelt wurde. Wie sieht das aus, dieses Konzept?
Eigentlich ist es ein normaler Schauspielstudiengang mit normalen Studienfächern von Rollenarbeit bis Gesang. Aber in Wuppertal haben sie eben nur 5 Absolventen, weil es sehr wichtig ist, dass jeder und jede in eigenem Tempo lernen kann und weil die Lernvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind.
Warum ist denn überhaupt ein extra Studiengang nötig? Man könnte ja auch einfach sagen, hier, es gibt ja jede Menge Schauspielschulen, warum sorgt man nicht da, dass da irgendwie auch diese Leute angenommen werden? Warum braucht es da extra Konzepte für oder Ideen oder Ansätze?
Eben weil die ein eigenes Tempo brauchen zum Lernen. Eine eigene Steuerung bis hin zur Freizeit. Alleine schaffen die das sonst nicht. Alles muss individuell zugeschnitten werden. Sonst können die nicht lernen.
Bei der Schauspielausbildung bzw. beim Beruf geht es immer auch um die Frage, ob eine Schauspielerin sich in eine Vision einfügen muss oder sich selbst in eine Rolle verwirklicht. Also ob sie nur Material ist wie eine Puppe, das sind immer so Diskurse, die da geführt werden. Bei Menschen mit Behinderung stellt sich die Frage ja nochmal ganz anders. Stichwort Cripping Time. Wie funktioniert das in Wuppertal? Wie geht man daran?
Der behinderte Schauspieler ist tatsächlich sehr er oder sie selbst. Man kann ihn oder sie nicht verbiegen, weil er das in den meisten Fällen nicht versteht oder nicht will. Es geht darum, das Talent zu fördern, nicht die Resilienz sozusagen. Und so werden die auch eingesetzt in Wuppertal.
Man könnte ja hoffen, dass das Früchte trägt, auch für Menschen ohne Behinderung, weil das ist ja eigentlich immer genau das Schöne, dass man zusammenarbeitet und nicht, dass da einer sagt, ihr habt jetzt so zu sein. Das Spannende an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung am Theater ist ja oft, dass sich das Theater dann erstmal wirklich damit auseinandersetzen muss, wie barrierefrei es ist. Gibt es da Hürden im Haus in Wuppertal? Kommt man überall hin? Muss man sich auch im Betrieb umstellen? Andere Probenzeiten etc.? Wie war das in Wuppertal?
Natürlich ist es in Wuppertal nicht barrierefrei. Thomas Braus, der Schauspielintendant dort, würde sagen, dass das die falsche Frage ist. Dass es darum geht, einfach anzufangen und die Barrierefreiheit nach und nach zusammenzuschaffen. Sonst geht es vermutlich gar nicht. Dieses Zusammen ist sehr wichtig in Wuppertal, im Ensemble und auch in der Ausbildung. Das ist mir in meinen Gesprächen immer wieder begegnet. Es geht nur miteinander, nur zusammen, gerade in der Arbeit mit behinderten Menschen.
In deinem Text klingt an, dass es auch erstmal ein Wagnis war, dass Menschen fragen, ob der Aufwand nötig und wertvoll ist. Und es geht oft auch darum, dass die Studierenden anschließend wie alle Absolventinnen in der Künstlervermittlung aufgenommen werden. Da ist jetzt die Frage, wie aussichtsreich ist das, wenn sich jedes Theater auf die besonderen Bedürfnisse einstellen müssen, wenn jeder dann erstmal fragen muss, sind wir überhaupt barrierefrei? Das kostet ja oft auch Geld. Oder meinst du, das sorgt, dass das Studio in Wuppertal für einen Wandel in der Theaterlandschaft sorgt, dass die einfach sagen, okay, dann müssen wir jetzt halt?
Auch hier würde ich sagen, es ist ein Anfang. Die Absolventen finden Arbeit in Wuppertal. Man sieht schon auch jetzt nach 4 Jahren, dass das das Theater reicher macht und seine Möglichkeiten erweitert. Aber es verlangt auch viel von den Strukturen. Und das muss man dann leisten, weil man eine Art Verantwortung hat für die Behinderten.
Ja, danke schön. Kommen wir nun zur Schlussrunde, dem Was haben wir daraus gelernt, Teil dieses Podcasts. Obwohl ich im Schwerpunkt in der Recherche nicht beteiligt war, möchte ich einfach mal anfangen. Das ist ja mein Privileg hier quasi als Host. Ich habe das schon angedeutet, ich befasse mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema, immer wieder mal. Ich habe zum Beispiel auch mal eine blinde Opernsängerin getroffen, fand ich auch total interessant. Die hat so mit Punktschrift quasi, musste die ihre Noten lernen, total interessant. Und ich denke immer wieder, dass das eine totale Nische sei, die Theaterhäuser eigentlich mit ganz anderen Fragen umgehen und eigentlich in Anführungszeichen Besseres zu tun haben. Aber ich bin dann doch immer wieder überrascht, wie viel sich gerade in den letzten circa 10 Jahren in dem Bereich tut, wie viel Wille da ist, wie viel Initiative da ist, wie viel da auch immer wieder gesehen wird, das haben wir jetzt ja alles schon gehört. Das begeistert mich und wie gut auch, das fand ich sehr bemerkenswert, auch der Austausch zwischen den Häusern funktioniert. Wenn da irgendein Haus sagt, wir wollen auch Audiodeskription machen, ich habe gehört, zum Beispiel die in Leipzig, die haben das schon gemacht, Ulrike hat ja schon gesagt, ich war da ganz am Anfang mal mit dabei und da rufen die Häuser in Leipzig an und fragen, wie macht ihr das? Und dann sagen die, wir machen das so und ach ja, okay und super. Und dann läuft das halt auch woanders. Das finde ich richtig gut, das macht mir Hoffnung. Wie ging es euch da bei der Recherche, Ulrike? Wart ihr auch so überrascht wie ich? Und wo seht ihr vielleicht noch mehr Bedarf? Wo muss ich vielleicht noch was tun?
Ja, weiß ich nicht, ob überrascht das richtige Wort ist. Was ich gelernt habe oder mich beeindruckt hat, was in mehreren Gesprächen deutlich wurde, dass man keine Angst haben sollte vor so Begrifflichkeiten. Also keine Angst davor haben, sich nicht korrekt auszudrücken. Ja, also heißt das jetzt Behinderung oder heißt es Handicap oder heißt es Mensch mit Behinderung? Klar, Sprache schafft eine Wirklichkeit, das glaube ich absolut, als Sprachwissenschaftlerin auch, ganz klar, aber wenn man vor lauter Sprachkorrektheit so große Hemmungen hat, sich überhaupt miteinander auseinanderzusetzen, dann ist auch nichts gewonnen und niemandem geholfen und dann entsteht auch kein Miteinander. Ich habe das in Gesprächen auch mit Max Freitag oder anderen Ensemblemitgliedern immer wieder gehört, wenn man unsicher ist, dann einfach fragen. Ich frage mein Gegenüber, wenn ich im Gespräch bin, was ist mit dir, wie möchtest du genannt werden, wie fühlst du dich gut damit? Also man kann ganz offen damit umgehen. Das war beeindruckend, weil ich genau diese Hemmungen vorher auch hatte. Das sehe ich übrigens beim Thema Gendern ganz genauso, auch wenn es darum hier gerade nicht geht. Aber Sprache ist in erster Linie dafür da, dass wir uns miteinander verständigen. Und wenn ich unsicher bin, frage ich und muss da keine Definition vorher auswendig gelernt haben, um mich mit meinem Gegenüber zu befassen. Genau.
Ja, Also oft, glaube ich, auch immer eine große Offenheit wichtig. Kriege ich so mit. Man muss mal ein bisschen aufpassen, nicht paternalistisch zu sein und sagen, hier, so und so willst du das doch haben. Und man sollte vielleicht auch nicht hingehen und sagen, dann kümmere dich doch drum. Das habe ich auch ganz oft gehört. Das ist natürlich auch immer, man hat ja so schon mit den ganzen Hürden zu kämpfen, die einen so die Mehrheitsgesellschaft dann so vor die Füße legt. Und dann soll man auch noch selber irgendwas anderes abbauen. Deswegen finde ich das ganz gut, einfach hingehen und sagen und fragen, wie kann man, wie wollen wir reden, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie kann ich dir helfen? Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Die Frage, die ich an Moritz Gock vorhin gerichtet habe, die möchte ich auch an euch richten. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, angesichts der massiven Sparpläne, Kürzungen im Kulturbereich, in den Theatern und diese ganzen großen Herausforderungen, die noch rechts und links liegen und überhaupt, dass wir wieder für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Das ist ja auch wichtig für Theater, dafür sind die auch irgendwie ein bisschen mit da. Habt ihr immer Sorge, das fällt hinten runter. Mit das meine ich Barrierefreiheit, Inklusion. Habt ihr da auch Sorgen, dass das da so unter die Räder gerät?
Absolut, weil natürlich das Thema Finanzierung wie ein Damoklesschwert über sehr vielen Themen hängt, die vielleicht auch gerade erst gewachsen sind oder entstanden sind in den letzten Jahren. Ne? Sei es jetzt Nachhaltigkeit oder auch neu geschaffene Stellen. Es gibt wahnsinnig viele Anforderungen an die Häuser und natürlich Tarifsteigerungen und steigende Energiekosten und bla bla blub. Und natürlich sind dann solche Themenfelder immer besonders gefährdet, auf jeden Fall. Und es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, was vor allem jetzt auch mit der neuen EU-Richtlinie, was der Gesetzgeber fordert und gleichzeitig, was es für Finanzierungsmöglichkeiten dafür gibt. Das habe ich immer wieder auch gehört in Gesprächen. Deswegen sind so Fördertöpfe auch jenseits der staatlichen Finanzierung, sage ich mal, ganz wichtig. Was mich überrascht hat, zum Beispiel, was die Aktion Mensch für kulturelle Projekte ermöglicht, kennt bestimmt jeder, man kann dann loskaufen, die machen alles Mögliche. Und ich habe das tatsächlich von mehreren Theatern gehört, wie viele Projekte erst ermöglicht worden sind durch diese Aktion Mensch-Geschichte. Also ich habe jetzt gleich mal entschieden, mein Jahreslos wieder zu reanimieren. Ja, aber das muss man auch wissen und klar, Förderstrukturen sind immer eine komplexe Kiste für sich.
Wobei es, glaube ich, auch viel darum geht, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich glaube, das Mitdenken ist, ich war in der Premiere und es waren zwei Menschen, die eine Sehbehinderung hatten. Die haben ihren Platz nicht gefunden, weil die Beschriftung von Platznummern an Plätzen immer total ungünstig sind. Die sind nicht kontrastreich genug, sodass man sieht, ach ja, hier ist die 8. Dann habe ich gedacht, wo sitzt ihr denn? Ach ja, hier. Und habt ihr den Platz gezeigt. Also das macht übrigens auch schon eine ganze Menge aus. Also nur für alle Menschen, die gerne ins Theater gehen und da vielleicht auch mal, genau, einfach Augen offen halten. Andreas, wie ging es dir denn mit der Recherche? Was hat die denn mit dir gemacht?
Mein Blick auf das Thema ist ein wenig speziell, weil ich vor 2 Jahren einen Schlaganfall erlitten habe und jetzt ein Aphasiker bin mit laut Ausweis 60% Behinderung. Ich stelle mich vor, man müsste mich zum Schauspieler ausbilden. Das ist eigentlich unmöglich. Wie könnte man mir Text nahebringen, wenn ich die Worte nicht finde? Solche Mauern, die nicht übersteigbar sind, gibt es oft für Menschen mit Behinderung. Aber einige werden trotzdem begnadete Schauspielerinnen. Auch deswegen ist das für mich ein Wunder, was in Wuppertal geschaffen wird. Oder auch an den Münchner Kammerspielen oder am TIGFA oder am Rambazamba in Berlin. In Wuppertal, im Gespräch mit dem Intendanten Thomas Braus, mit dem Studiopersonal, hat mich der große Wille beeindruckt, den es in unserer Gesellschaft immer noch braucht, um so ein Projekt durchzusetzen und das Wollen, alles zusammenzumachen, immer auf Augenhöhe. Das ist für alle Menschen wichtig und besonders für Behinderte, was ich ein bisschen auch aus eigener Anschauung weiß.
Danke für den Einblick. Ich finde das auch schön, dass man, dass du da so nochmal eine andere Perspektive reingegeben hast in der Recherche. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter im Blick behalten, da bin ich mir sicher, mit einem kurzen Seitenblick auf Ulrike. Und damit Sie das nicht verpassen, empfehle ich heute mal, dass Sie uns auf Facebook oder Instagram folgen können. Da gibt es regelmäßig Bilder zu den aktuellen Inszenierungen, aber auch Inhalte zu unseren aktuellen Heften. folgen Sie einfach den Links in den Shownotes und schauen Sie gerne mal vorbei. Damit verabschiede ich mich, Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.